Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird gesponsert von der BFI Bullion AG, ihrem Schweizer Partner für frisch produzierte physische Edelmetall. Direkt ab Raffinerie zu institutionellen Konditionen. www.bfibullion.ch.
Das ist Bern einfach vom 17. Februar 2026. Am Mikrofon der Kaspar Schwarzenbach und mein Name ist Gami Lotte. Die beiden aus der Chefetage, die geniessen mal ein paar Tage Ferien in der Sonne, im Schnee und wir dürfen da übernehmen. Und wir haben ganz viele spannende Themen heute für euch und wir starten gerade mit etwas, wo wir heute aufgeschaltet haben. Und zwar, ihr habt ja alle mitbekommen, wir haben sehr intensiv über den Fall von dem 40-jährigen Kosovar berichtet, wo ja Anfang Februar ein Schweizer Jude angegriffen hat. Und weil wir doch finden, dass die Geschichte so brisant ist, dass wir das am Laufen halten müssen und auch weiter darüber berichten wollen, haben wir uns entschieden, exklusiv auf nebelspalter.ch ein Dossier aufzuschalten mit allen Artikeln, mit allen Shows zum Thema. Dort sind wir auch immer auf dem Laufenden, also sobald etwas Neues zu dem Fall erscheint, und das wird, das kann ich euch jetzt schon versprechen, wir sind da dran, dann erfahrt ihr das. Wir verlinken euch das gerne. Verlinken. Und an dieser Stelle wirklich, der Journalismus, der wäre ja gar nicht möglich, ohne eure Unterstützung. Das sind Recherchen, das kostet natürlich etwas. Der Kasper und ich sind nicht Wohlfahrt und nicht Caritas. Wir wollen auch gerne einen Lohn haben. Darum tönt doch ein Abo lösen oder uns sonst unterstützen. Es gibt einen Link in den Shownotes für die auf YouTube, die schauen, auch gerade da unten, zum direkt draufklicken, damit eben der unabhängige Journalismus möglich ist. Und wir starten gerade mit dem ersten grossen Thema. Es hat nämlich am 12. seitens Bundesverwaltungsgericht wirklich eine Medienmitteilung und ein Urteil gehackelt, wo man müssen sagen, leck du mir, da ist etwas gegangen. Kasper, was hat uns heute seitens Bundesverwaltungsgericht bewegt?
Ja, merci Gami. Hallo zusammen. Ja, genau. Also, und es geht jetzt hier nicht wieder um ein fragwürdiges Urteil im Bereich vom Asylrecht. Also das ist schon mal die Entwarnung. Aber ja, ich würde sagen, das Bundesverwaltungsgericht hat meiner Meinung nach einen sehr wichtigen und auch einen richtigen Entscheid gefällt in St. Gallen. Und zwar als erste nationale Instanz im Fall von der Corona-Impfstoffverträge. Und zwar müssen die geschwärzten Verträge zwischen dem Bundesamt für Gesundheit und den Pharmakonzernen Moderna und Novavax, die über die Beschaffung der Impfstoffe waren, die müssen vollständig offengelegt werden, also ungeschwärzt. Das BAG unterliegt hier gegenüber drei Beschwerden unter dem Beschwerdeführer und SVP-Nationalrat Remy Wiesmann. Und gemäss dem Bundesverwaltungsgericht sind die Gründe, die das BAG hat geliefert hat, damals für die umfangreichen Passagen zu schwärzen, also zu zensieren mit anderen Worten, die sind nicht ausreichend, um die Inhalte vor der Öffentlichkeit auszunehmen. Jetzt ist nicht ganz klar, was denn genau geschwärzt ist, weil man es eben ja nicht lesen kann. Aber es ist davon auszugehen, dass es sich in erster Linie um Informationen und Angaben über die Preise von diesen Impfstoffen handelt und über die genauen Lieferkonditionen und auch über einen allfälligen Ausschluss von einer Haftung im Fall von Impfschäden. Das BAG hat damals gesagt, das sei ein Geschäftsgeheimnis der Hersteller und wenn man das publik machen würde, dann wäre bei einer späteren Pandemie die Verhandlungsposition von der Schweiz gegenüber diesen Pharmafirmen geschwächt und das Bundesverwaltungsgericht ist anderer Meinung. Jetzt hat das BAG 30 Tage Zeit, um gegen das Urteil Beschwerden einzulegen und
beim Bundesgericht wäre das dann bei Lausanne,
genau.
Ja?
Und wenn sie das nicht machen, dann müssen sie die Verträge publizieren.
Und an dieser Stelle müssen wir zuerst mal sagen, grossen Dank, dass es das Öffentlichkeitsgesetz gibt, die das überhaupt möglich gemacht haben, für die, die das nicht ganz so wissen. Man hat ja grundsätzlich als Bürger und nicht nur als Journalisten das Recht, all Kommunikation und Dokumente von der Behörde rauszuverlangen. Also wir haben da die Transparenz. Und wenn eben etwas nicht offengelegt wird, dann muss man das eben begründen. Und jetzt da doch ein Entscheid, den ich muss sagen, hat mich im Fall mega überrascht. Ich hätte nicht gedacht, dass wir in den nächsten 20 bis 30 Jahre würden die Verträge zu sehen bekommen. Ich habe gedacht, man könnte sich sehr, sehr lange heben mit dieser Begründung, ja, wenn es dann eben wieder mal eine Pandemie gibt, dass man dann eben seine Position würde schwächen, das will man ja nicht. Es ist auch so ein bisschen Slippery Slope-Argument. Oder in dem Moment, wo das ein Staat macht, kann man die Verträge ja auch vergleichen. Man kann sich dann fragen, ja, wer hat besser verhandelt? Und ich wollte es gar nicht wissen, wie die Schweiz verhandelt hat, weil ich als König für eine Lebenskrise für meine Steuergelder bekomme. Ja, das habe ich schon das Gefühl. Aber man würde relativ vieles natürlich herausfinden. Das Krasse ist, ich habe den Eindruck, dass ja das BAG sich mit dem nicht wird zufrieden geben. Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, aber ich habe den Eindruck, dass man da wird Rechtsmittel verwenden in diesen 30 Tagen und dagegen vorgehen. Fingers crossed, dass auch der nächste Entscheid in die Richtung geht, dass das offengelegt werden muss. Aber wir haben in der letzten Woche zwar viel über schlechtes Bundesverwaltungsgericht berichtet, aber auch beim Bundesgericht hat es natürlich Entscheid gegeben, immer wieder mit Fragezeichen. Hoffen aber sehr stark, dass das offengelegt wird und die Debatte dann auch politisch geführt werden kann. Wie schätzt es du so in den Entscheid heute?
Ja, also ich kann mit dieser Einschätzung wirklich nur anschliessen. Und auch der Einschätzung vom Beschwerdeführer selber übrigens. Er wird bei 20 Minuten zitiert und redet von einem Sieg für die Öffentlichkeit. Und mit dem bin ich völlig einverstanden. Der Steuerzahler hat ein Recht darauf, zu wissen, für was der Vaterstaat sein Geld, weil das ist ja ganz wichtig. Der Staat hat kein Geld, oder? Der Staat hat nur die Möglichkeit, den Steuerzahler Geld wegzunehmen. Und dann haben wir ein Recht darauf zu erfahren, was mit dem Geld gemacht wird. Und wenn das BAG nichts zu verbergen hat, dann sollten sie sich ja auch nicht davor fürchten, dass das Zeug öffentlich wird. Und ich glaube, das ist echt sehr wichtig, auch, weil ich habe das Gefühl, dass die Pandemie, die zieht bis heute eigentlich auch relativ tiefe Gräben zum Teil durch unsere Gesellschaft und durch Familie, durch alte Freunde und so weiter. Und ich glaube, nur mit einer transparenten Aufarbeitung von dem Ganzen kann man diese Wunden heilen.
Bleiben wir gerade beim Thema Fakten. Und zwar beim nächsten Thema geht es auch um Fakten, vor allem um Zahlen. Und zwar ist es ein Artikel von Alex Reichmuth, unserem Wissenschaftsredaktor. Der macht nämlich die Arbeit, die anderen Medien nicht machen. Er ist nämlich aufmerksam geworden auf eine Medienmitteilung von Swiss Eol, das ist der Verband von der Schweizer Windkraft. Die haben bekannt gegeben, dass es sich um ein gutes durchschnittliches Windjahr gehandelt hat im letzten Jahr. Jetzt, what the hell ist ein gutes durchschnittliches Windjahr? Das wollte Alex natürlich wissen. Und man hat ihm dann Zahlen geliefert, aber erst beim Nachfragen. Oder nein, Entschuldigung, ich muss mich korrigieren. Man hat ihm eben keine Zahlen liefern, sondern er hat das ausrechnen. Und er hat dann herausgefunden, dass eben die Auslastung von diesen Windrädern, von diesen Windanlagen in der Schweiz, die ist im letzten Jahr nur bei 18% gelegen. 18%. Also man kann sagen, zu 80% sind die Anlagen einfach stillgestanden. Und in welcher Welt kann man dann sagen, das ist ein gutes durchschnittliches Windjahr? Und das wissen wir eben nur, weil wir da einfach nachgefragt haben. Wie siehst du das? Erstaunt dich das? Hast du gedacht, wir sind da in den guten Zahlen, was Windanlagen anbelangt?
Ja, also meine, da sieht man wieder mal, dass die Definition von einem guten, durchschnittlichen Windjahr ist offenbar recht dehnbar. Ich glaube, das schreibt auch der Alex in seinem Artikel. Es zeigt einfach wieder mal, die Schweiz ist kein Windland. Und es wird Zeit, dass das alle verstehen. Die Windräder, die liefern, also ich meine, wenn die Auslastung 18% ist, oder, das darf man ja nicht vergessen, dann reden wir davon, dass sie mehr oder weniger 80% der Zeit oder mehr als 80% der Zeit stehen die Rädchen einfach still oder drehen sich nur so langsam, dass sie kaum Strom liefern. Und das ist eine krasse Zahl. Und auch, dass sie die Information nicht rausliefern, und dann die irreführende Formulierung in der Medienmitteilung und dann schlussendlich auch das, was du eingangs erwähnt hast, niemand anders berichtet darüber. Das lesen ihr nur im Nebelspalter.
Das ist nämlich das perfekte Stichwort. Das Ganze ist aus dem Klima- und Energie-Newsletter von Alex Reichmuth, der jeden Dienstag am 10 Uhr rauskommt. Und für die, die alle Inhalte lesen wollen und auch natürlich schon den Alex kennen, die ihr wisst, dort bekommt ihr gute Recherchen zum Thema Klima, zum Thema Energie. Und löst darum ein Abo, damit ihr auch wirklich alle Geschichten, 10 Dienstag bei euch im Mailpostfach haben und wirklich informiert sind, wenn es um die Energiepolitik geht. Wir gehen weiter. Etwas, was mir aufgefallen ist und leider muss man sagen, es ist negativ aufgefallen. Gut, es wäre schön, wenn wir mal über positive Sachen könnten reden in diesem Podcast. Aber es geht um RTS. Und zwar hat es ein Eklat gegeben bei den Kommentatoren. Also der RTS-Kommentator hat sich geäussert, und zwar politisch. Und es geht darum, dass man bei den Bobfahrern, dort, wo die gefahren sind, hat man darüber geredet, vor allem über den Athleten Adam Edelmann. Und der Kommentator von RTS, der hat dann gefunden, ja, er hätte sich er sei ein Zionist bei seinem Markt, der Edelmann, der Athlet. Er hat behauptet, dass der Edelmann in den sozialen Medien mehrere Beiträge veröffentlicht hat, die den Genozid in Gaza befürwortet. Zudem hat er auch vom Edelmann Aussagen zitiert, wo eben die israelische Militärintervention als den moralisch gerechtesten Krieg in der Geschichte bezeichnet. Und das Ganze halt an einer Sportveranstaltung, während die ihre sportliche Leistung abliefert. Jetzt, Kasper, wie siehst du das?
Ja, also es ist wirklich, er hat eigentlich wirklich vom Start von dem israelischen Zweierbob bis sie ins Ziel sind gefahren. Sportlich übrigens spielen die keine Rolle. Sie sind, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, sie sind letzt geworden in dem Event. Aber er hat einfach nicht über ihre Bobfahrt geschwätzt, sondern darüber, dass es Genozid gäbe im Gaza. Und übrigens hat der Athlet selber recht cool reagiert. Er sei sich im Klaren darüber, dass es da einen Aufschrei gegeben wegen einem Schweizer Kommentator. Aber dass Israel überhaupt eine Bobmannschaft hege, sei eindrücklich genug. Und wenn man das vor Augen führe, dann müssen wir diesen Aussagen vom Kommentator nicht viel Aufmerksamkeit schenken. Hier war es sehr lustig. Er hat die israelische Bobmannschaft als Schulrunnings bezeichnet. Schul ist ein jiddischer Begriff für die Synagoge. Und das ist natürlich eine Hommage an Cool Runnings, was ja ein Film, was bekanntlicherweise darum geht, dass Jamaika eine Bobmannschaft hat.
Ich finde es noch interessant, wie man bei RTS darauf reagiert hat. Also ich nehme ja an, dass es sicher Richtlinien gibt, oder? Dass man politische Kommentare in die Gefäße tut, die für das auch vorgesehen sind. Und dazu gehört sicher nicht die sportliche Leistung von Athleten, vor allem genau dann, wenn sie sie abliefern. Man hat seitens RTS, hat man dann der Beitrag gelöscht mittlerweile, aber gleichzeitig hat man das verteidigt, und zwar gemäss 20 Minuten hat man dann eine Mitteilung verfasst und gesagt, unser Journalist hat die Politik vom IOC, also vom Internationalen Olympischen Komitee, bezüglich der Äußerungen der betroffenen Athleten hinterfragen. Allerdings ist eine solche Information, obwohl sachlich richtig, aufgrund von ihrer Länge für einen Sportkommentar ungeeignet.
Es ist ja so.
Also es ist nur die Länge das Problem. Es ist nur die Länge das Problem. Das muss man sich mal vorstellen.
Das ist krass, oder? Die Fox News-Journalistin hat der legendäre Basketballspieler LeBron James, das war 2018, hat ihn scharf kritisiert dafür, dass er den Donald Trump kritisiert hat in einem Interview. Und sie hat dann gesagt, shut up and dribble. Und also, halt die Schnurren und du bellen. Und LeBron, das ist kein staatlich alimentierter Sportjournalist. Also er darf sagen, was er will. Und man kann Laura Ingram für diese Aussage durchaus kritisieren. Aber im Fall von diesem Kommentator würde ich jetzt halt schon dafür plädieren, dass der verpflichtet ist, doch eine gewisse Neutralität einzunehmen. Und solche politische Einschätzungen, von denen kann man halten, was man will. Aber die muss er einfach, die haben in der Pop-Übertragung nichts verloren. Gar nichts. Und darum würde ich sagen, habt Schnur und kommentieren.
Ja, ich muss einfach schon noch etwas zu der Aussage sagen, weil was er geht ja darauf, dass er das wie in Kontext setzen mit Russland, oder? Das ist ja auch so ein bisschen seine Kritik, dass die israelische Mannschaft darf antreten oder bei den Russen, dass man die banned hat. Und zuerst mal einfach so zur Erinnerung. Am 7. Oktober ist Israel angegriffen worden. Falls das bei RTS irgendwo noch vergessen gegangen ist, einfach so mal der Reminder dazu. Und ich frage mich, wenn man sich rausnimmt, bei Israel politisch zu kommentieren, dann hätte ich im Fall die Kommentare im Fall auch gerne bei ganz vielen anderen Nationen. Okay. Weil ich kann mir sehr gut vorstellen, bei der iranischen Mannschaft zum Beispiel, bei ihrem Olympiakader sind zwei Frauen dabei. Die Frauen tragen kein Kopftuch. Man sieht sie auf der offiziellen Bilder, sieht man ihre Haare. In ihrem Land bin ich mir ziemlich sicher, dass sie das so nicht dürfen, aber der Öffentlichkeit tut man das ja jetzt im Sinn von Olympia zeigen, sich als progressiv zeigen. Wo ist dort der Kommentar? Ich bin mir sicher, es hat wahrscheinlich keinen gegeben. Und das ist eben die Doppelmoral. Wenn es um Israel geht, dann fühlt man sich bei ganz vielen Zeitungen so moralisch erhoben und besser, eben wirklich klassischer Moralismus. Das müssen sie kommentieren. Und dann muss ich sagen, er ist ein Sportkommentator und vielleicht ohne, dass ich ihm jetzt Unrecht tue. Ich nehme ja nicht an, dass er irgendwelche Qualifikationen hat, das politisch zu kommentieren und sich dazu äußern, dass man sagt, obwohl, von ihm möchten wir jetzt gerne einen staatspolitischen Kommentar zu Israel hören. Wahrscheinlich ja nicht. So bin ich bei dir. Bitte einfach nur Sport kommentieren oder sonst einfach lassen. Und ich merke, ich reg mich wieder viel zu fest auf. Darum, Kasper, wir haben noch ein letztes Thema und für das schauen wir in die USA. Was ist dort passiert?
Ja, genau. Es ist leider ein leidiges Thema, aber im US-Bundesstaat Rhode Island hat sich in der Nacht von gestern auf heute schon wieder eine Bluttat ereignet, wie der Blick berichtet. Und zwar der Blick redet von einem mutmaßlichen Familiendrama vor laufender Kamera. Und es ist tatsächlich so, also die Aufnahmen, die sind auf X zum Beispiel, findet man die. Während einem Eishockeyspiel von einer Highschool-Mannschaft hat ein Schütz das Feuer eröffnet in der Eishalle. Und zwar, so wie es aussieht, gemäss den Behörden, sind mindestens 3 Menschen getötet worden. Darunter ist auch der mutmaßliche Täter. Der hat sich auch ein selbes Leben genommen. Die Polizei hat gesagt, sie hätten nichts mit seinem Tod zu tun. 3 weitere Personen sind gemäss den Behörden im kritischen Zustand. Und die Ermittler gehen von einem gezielten Vorfall aus im familiären Umfeld. Also der Schütz ist, so wie es aussieht, der 56-jährige Familienvater und er hat auf Mitglieder von seiner eigenen Familie geschossen und auf einen Familienfreund. Und so wie es aussieht, sind Todesopfer seine Ex-Frau und seine Tochter. Und jetzt?
Ja, weiss nur etwas über das Motiv, ja?
Genau. Die Medienberichte hier in Europa verschwiegen das mehrheitlich. Aber, zum Beispiel auch der Blick übrigens, aber Tatsache ist, so wie es aussieht, dass sich der Schütz als Frau identifiziert. Also es geht um eine Transperson. Bei dem publizierten Namen, ich nenne ihn hier nicht, aber bei dem publizierten Namen handelt es sich nur um einen Geburtsnamen. Er hat auch noch einen Frauennamen, den er verwendet. Und gemäss dem Telegraph hat er im 2020 eine Geschlechtsumwandlung gemacht. Und die ist übrigens auch am Ursprung gestanden von seiner Scheidung. Und also von diesem ganzen Familiendrama ist dort sehr zentral für die ganze Frage. Jetzt ist das natürlich schon der zweite, genau, es ist nicht der erste solche Fall. Wir haben letzte Woche, genau vor einer Woche, hat es das schon mal gegeben. Da hat ein 18-Jähriger in Kanada das Feuer eröffnet, hat so, wenn ich es richtig im Kopf habe, zuerst seine Mutter und sie Halbbrüder getötet, bei sich daheim und dann 5 Schüler in einer Schule und einen Lehrer und sich selber. Und auch dort haben die Behörden zuerst von einer Schützin geschwätzt, aber es ist dann relativ schnell klar geworden, dass es sich beim Täter um eine Transfrau handelt, also um einen Mann.
Das, was ich spannend finde, für mich ist es ein neues Phänomen. Andererseits erstaunt es mich nicht. Frauen sind keine Waffenmörderinnen. Also ich glaube, wenn man sich die Zahlen anschaut, bin ich davon überzeugt, dass Frauen, wenn sie Mörderinnen sind, auf ganz andere Mittel zurückgreifen. Nur in ganz äußersten Notfall ist es eine Schusswaffe. Mhm. Und dass es dann natürlich bei so Vorfällen Männer sind, die dann Täter sind. Und das verbunden mit dem ideologischen Problem, dass jemand, der ja der Trans-Community, der LGBTQ-Community angehört, ist ja progressiv, ist politisch links und muss ja Waffengewalt ablehnen, oder das gehört ziemlich zusammen, man kämpft ja dagegen, und plötzlich sind genau die zum Täter werden, wo eine ganze linke progressive Bubble in dem Sinn lässt ja verzweifeln, weil es ist so, es ist so Error, so wirklich so der Fehler im System, es geht nicht auf. Und man sieht es mega gut, dass, wie du es jetzt auch gesagt hast, dass die Medien ein mega Problem haben, wieder mit umzugehen. Sie können es nicht benennen.
Ja, also es ist natürlich so, dass jetzt gerade bei diesen Massen, bei diesen Amokläufen, oder da gerade in den USA, das ist ein Megathema immer wieder, dass das ist ein Problem von weissen Männern. Mhm. Meistens von weissen jungen Männern. Und dann geht das natürlich nicht, stimmt natürlich nicht überein, gerade im Kopf der Linken, dass halt jetzt die zwei Schützen sind ja eigentlich auch weisse Männer, wenn man es ganz genau anschaut. Und darum tut man das lieber gerade totschwiegen. Das erinnert einem ja zum Teil auch ein bisschen an Debatten, die wir hier in der Schweiz haben, oder? Da geht es weniger um das, sondern um Nationalitätennennung oder so. Aber übrigens auch bei dem Täter in Kanada ist in den Schweizer Medien ist es also, man hat klar gemerkt, dass es sich um eine Transperson handelt, aber jetzt zum Beispiel beim SRF haben sie das Wort Trans oder Transperson oder Transmensch oder Transgender haben sie bewusst nicht verwendet.
Es ist für mich aber wirklich auch ein Medienproblem, weil es gibt ja auch Fälle in Europa. Also ich meine, wenn man an den Maya T, oder, wo man denkt, auch Trans, wo ja in Ungarn inhaftiert ist, weil man Rechtsextreme mit dem Hammer geschlagen hat, verurteilt worden, hat man ja eine ganze linke Bubble, wo Gerechtigkeit für die Maya fordert, obwohl das klar ein Mann ist. Dann hat man aber auch das absurde Phänomen gehabt von dem Rechtsextremist, wo sich ja auch, wo ich den Namen nicht mehr sicher weiss, wo sich umbenennen lassen hat und umschreiben lassen hat als Frau, und man jetzt mit dem Gericht ja wirklich ein Problem hat. Wie geht man jetzt mit dieser Person um? Man hat ja in Deutschland ein Selbstbestimmungsgesetz, und man müsste eigentlich den Rechtsextremist in ein Frauengefängnis tun. Und da sieht man, dass man mit dieser subjektiven Wahrnehmung, wo man den Leuten zugesteht, dass alle anderen in ihrer Scharade mitspielen müssen, juristisch und medienpolitisch ja irgendwo an eine Grenze kommt, die völlig lächerlich ist. Ja, wir wollen es einfach nicht beim Namen nennen.
Ganz genau. Und mit dem, ich meine, letzten Endes, mit dem Verhalten, die unsere Berufskollegen, also die Journalisten, die verspielen einfach ihre eigene Glaubwürdigkeit. Also sowohl in diesen zwei Fällen, aber auch in ganz vielen anderen. Letzten Endes, wir leben in der Zeit vom Internet. Heutzutage findet jeder mit zwei Klicks raus, dass es sich bei diesem Täter um eine Transperson handelt oder um eine Person im Asylwesen oder was weiß ich. Einmal wenn die Behörden die Information rausgeben, dann macht es überhaupt keinen Sinn, wenn die Medien das einfach verschwiegen.
Und ich schaue auf die Uhr, das war es mit Bern einfach an dem 17. Februar. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wie immer, nicht vergessen, uns zu abonnieren, uns unterstützen, uns weiterempfehlen, uns liken, damit es auch weiterhin den unabhängigen Journalismus kann. Und wir hören uns morgen wieder zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal.
Das war Bern einfach.
Der Podcast wird gesponsert von der BFI Bullion AG, ihrem Schweizer Partner für frisch produzierte physische Edelmetalle. Direkt ab Raffinerie zu institutionellen Konditionen. www.bfibullion.ch